Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich grüße Sie ganz herzlich dazu. Über kaum etwas wird ja so häufig gesprochen wie über Krankheiten und über das Gesundheitswesen, übers Wetter vielleicht noch. Da kann einfach jeder mitreden, was das Gesundheitswesen und die Krankheiten betrifft, meist als Patientinnen und Patienten. Unser heutiger Gast hat aber eine andere Perspektive drauf, nämlich die der Ärztin. Nach den Jahrzehnten im Traumberuf, wie sie selber sagt, schreibt sie nun darüber. Aber kein Ratgeber, keine Arztromane, sondern Bücher mit medizinisch inspirierter Fiktion, so habe ich gelesen. Da geht es mal um Schönheits-OPs, aber auch mal um eine Pandemie im Jahr 2030, mal um Viagra im Seniorenheim, also eine ziemliche Bandbreite. Herzlich willkommen, Lou Bill.
Ganz herzlichen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich, hier zu sein.
Und ich freue mich, mehr zu erfahren, was also zu diesen Büchern geführt hat. Gab es Anregungen zu den Texten aus Ihrem medizinischen Arbeitsalltag?
Ja, natürlich, wenn man 30 Jahre in so einem Beruf ist und so viele Dinge erlebt und so viele verschiedene Schicksale und Menschen jeden Tag sieht, dann gibt das natürlich schon sehr, sehr viel Stoff, wobei ich nie irgendwelche Dinge eins zu eins übernommen habe.
Also haben Sie denn damals schon gedacht, das ist ja irre, das muss ich mal irgendwann verarbeiten oder so?
Eigentlich nicht. Ich habe immer gewusst, dass ich später mal schreiben möchte, wenn ich nicht mehr im Medizinberuf bin. Ich habe ja auch im Beruf recht viel geschrieben, aber eben fachliche Texte. Das wusste ich immer, aber in welcher Form das passieren
also
würde,
keine
davon
Notizen
hatte ich keine
gemacht.
Ahnung.
Keine Notizen gemacht, irgendwie das kommt in meinen ersten Roman oder so.
Nein.
Okay, Einblicke in den medizinischen Alltag und Gedanken zum Gesundheitswesen, aber auch zur Gesellschaft allgemein, von unserem Gast, der Ärztin und Autorin Lou Bill, heute hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir lernen jetzt mal zuerst, Frau Bill, die Ärztin in Ihnen kennen. Ich hoffe, Sie haben sie noch nicht ganz abgelegt. Die ist nämlich viele Jahre Chefärztin. Entschuldigung, jetzt hatte ich Ihr Mikrofon nicht aus. Einmal Ärztin, immer Ärztin, haben Sie gesagt?
Ja.
Ja, dann ist ja gut. Dann kriegen wir da ja noch viel mit. Ja, Ihre Bücher sind ja auch davon inspiriert, hatten Sie ja jetzt auch gerade gesagt. Sie sind viele Jahre Chefärztin gewesen im Klinikum für Strahlentherapie in Karlsruhe. Allein 22 Jahre lang haben Sie diese Klinik geleitet. Also Strahlentherapie muss Sie sehr fasziniert haben.
Das ist das faszinierendste Fach, was es in der Medizin überhaupt gibt.
Warum?
Weil es so vielseitig ist. Als Strahlentherapeut behandeln Sie Erkrankungen, also Tumore, von Locke bis Socke, von den Hirntumoren bis irgendwelche Sarkome im kleinen Zeh. Und sie haben alle Arten, alle Altersgruppen von Menschen und alle Arten von Menschen.
Sie haben aber immer Menschen, die gegen Krebs kämpfen. Gibt es in der Strahlentherapie auch noch andere Einsatzmöglichkeiten als?
Gibt es, sind aber nicht mehr so modern. Es gibt durchaus die sogenannte Entzündungsbestrahlung. Also eine Strahlentherapie zum Beispiel bei irgendwelchen Arthrosen oder Arthritiden, mit denen man mit ganz, ganz niedrigen Dosen eigentlich eine sehr schöne Schmerzlinderung auch erreichen kann.
Sagen Sie uns doch mal, wie funktioniert funktioniert Strahlentherapie eigentlich? Kann man das kurz sagen?
Strahlentherapie ist eine ganz örtlich begrenzte Therapie, wo man in definitiv vorher geplanten Regionen, die man sich darstellt, indem man Bilder macht, so Schichtbilder, wo man den Menschen in Scheibchen schneidet und dann in jeder einzelnen Scheibe das Organ oder den Tumor darstellt, den man behandeln will und gleichzeitig das gesunde Gewebe so gut wie möglich schont. Also die wirkt nur da, wo man sie hintut.
Und die Strahlen verbrennen dann das Geschädigte?
Nein, das ist dieses schreckliche Vorurteil, was immer da ist.
Meine
Bin
Vorstellung
ich dankbar,
davon,
dass Sie das ansprechen. Die verbrennen überhaupt nichts, da entsteht auch keine Hitze oder Wärme. Sondern was sie tun, ist, dass sie den Zellen, und zwar natürlich vorzugsweise den bösartigen Zellen, die Fähigkeit nehmen, sich zu teilen. Also die werden quasi sterilisiert. Und es kann durchaus passieren, dass der Tumor noch lange Zeit da bleibt, nicht sofort weg ist, aber sich eben nicht mehr vergrößern kann, weil die Zellen sich nicht mehr teilen können und dann wird er irgendwann abgeräumt.
Das ist so ein bisschen wie so Science-Fiction-Film, glaube ich. Die Vorstellung hat man daher, oder? Das Strahlen irgendwie was so zerbrutzelt.
Ist immer was Böses und immer was, ja. Und dann auch immer radioaktiv und verseucht. Dabei Radioaktivität, die man systemisch zuführt, also zum Beispiel, es gibt eine sogenannte Radiojodtherapie bei Schilddrüsenerkrankungen. Da ist es schon so, dass die sich im Körper verteilt. Aber die Bestrahlung von von außen, die wirkt eben ganz gezielt nur da, wo man es möchte.
Aber welche Risiken hat das Ganze? Das ist, dass man nicht das Richtige trifft?
Kann man so pauschal nicht sagen. Das Risiko definiert sich immer daraus, wo man ist. Die unterschiedlichen Organe haben eine unterschiedliche Empfindlichkeit gegen Strahlen. Also das Herz zum Beispiel eine andere als die Lunge oder als Muskelgewebe. Da passiert gar nicht viel. Aber immer versucht man oder ist man bestrebt, das gesunde Gewebe so gut wie möglich zu schonen, da die Dosis klein zu halten.
Und welche Grenzen hat die Strahlentherapie?
Auch das ist unterschiedlich. Unterschiedliche Tumoren brauchen verschiedene Strahlendosen. Kann man also nicht ganz pauschal sagen.
Also wenn ich Sie so richtig verstehe, dann ist sowieso die Strahlenbehandlung so individuell,
ja,
wie
individuell.
Die Patientin,
ganz
der Patient genau, individuell ist. Also auch nicht Krebsart XY gleich Bestrahlungstherapie XY.
Naja, in Grenzen natürlich schon. Also wenn Sie einen Brustkrebs nehmen, Mammakarzinom, da ist die Dosis festgelegt. Da wird festgelegt, wie viele Fraktionen die Patientin bekommt. Und auch die Technik ist in etwa festgelegt. Dennoch macht man eine individuelle Bestrahlungsplanung. Jede Brust ist unterschiedlich. Der Tumor kann weiter oder näher am Herzen liegen und all diese Dinge fließen da ein.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann kann man eigentlich mit Strahlentherapie helfen, aber nicht unbedingt immer gesund.
Doch. Ja. Es gibt viele Tumoren, die man mit einer Strahlentherapie heilen kann. Zum Beispiel Hodentumoren oder bestimmte Lymphome, also Krebsarten des lymphatischen Systems. Es gibt viele, die man mit einer alleinigen Strahlentherapie heilen kann. Es gibt viele, die man heilen kann mit einer Kombination aus Strahlen und Chemotherapie ohne Operation. Mhm. Aber die meisten sind quasi eine Sicherheitsbehandlung nach einer Operation, damit man einzelne noch im Tumorbett verbliebene Zellen, die der Operateur nicht sehen kann, dass man die auch noch erwischt und sterilisiert.
Ich habe so die Vorstellung, dass Sie ja meistens mit Patienten zu tun haben und Patientinnen, die eine ganz sehr schwere Erkrankung haben oder hatten.
Ja, also natürlich ist Krebs immer etwas, was subjektiv eine schwere Erkrankung darstellt. Aber wie gesagt, bleiben wir beim Brustkrebs, ein kleines Mammakarzinom ohne Lymphknotenmetastasen, das gut operiert und dann behandelt ist. Das ist eigentlich, die Erkrankung ist in aller Regel geheilt und es ist nichts, was einen Menschen zumindest physisch auf Dauer beeinträchtigt. Psychisch ist was anderes.
Ja, ich stelle sie mir gerade vor, also so mit dieser Art, wie sie uns das jetzt auch gerade erklären, und gleichzeitig auch so eine Überzeugung auch von dieser medizinischen Richtung eben ausstrahlen, wie sie auf ihre Patientinnen und Patienten gewirkt haben. Wie gut lernen Sie die eigentlich kennen?
Naja, schon. Ja? Also das Aufnahmegespräch, gut, das habe ich als Chefärztin nicht selber gemacht, aber da bin ich immer dazugekommen. Und dann sind die Leute eben 5 bis 6 Wochen in Behandlung meist.
Also schon ganz schön lange, ne?
Und das ist schon eine Zeit, wo sich auch Beziehungen aufbauen und wo man die Menschen kennenlernt.
Wo man einiges kennenlernt aus deren Leben eben.
Ganz
auch.
Genau.
Und da kommen wir dann später nochmal drauf, wie das vielleicht auch dann später in ihrem Kopf weitergegangen ist und sich zu Geschichten verwoben hat. Hat man eigentlich oder haben Sie, wenn Sie so 6 Wochen lang mit Patientinnen zu tun haben, im Laufe der Jahre so einen ganz anderen Umgang gelernt? Also ich meine, ich denke mir das oft, also wenn Ärzte aus dem Studium kommen und da auf die Patienten treffen.
Ist heute, glaube ich, ein bisschen besser, aber wir haben eigentlich über Umgang mit Patienten und vor allem über Umgang mit Ängsten oder auch oft Aggressionen natürlich. Die Menschen sind oft einfach wütend, dass sie diese Krankheit haben. Warum ich?
Und müssen das dann nach außen geben.
Ja, und geben das dann auch an den Arzt weiter, damit umzugehen. Das hat man früher sehr wenig gelernt. Ich glaube, das wird heute ein bisschen besser trainiert. Also die ganze Kommunikation, die ärztliche, die wird, glaube ich, heute etwas mehr gelehrt als damals.
Wird denn das, ich meine, im Laufe des Arbeitslebens kann man da ja auch noch dran arbeiten.
Unbedingt.
Wenn Sie eine Klinik geleitet haben, war das ein Thema bei Ihnen immer wieder?
Umgang? Immer wieder, selbstverständlich. Patienten geben ja Rückmeldungen und sagen, bei dem und dem Arzt habe ich mich wohlgefühlt, da nicht. Und das sind Dinge, die muss man auch immer wieder im Team besprechen, selbstverständlich.
Angehörige sind natürlich auch, gehören auch immer dazu
zu einer
Behandlung. Ne?
Oh ja, und zwar jeder Patient, also gerade meine Pfälzer, ich habe ja in Karlsruhe gearbeitet, die kamen immer mit der halben Großfamilie angereist.
Tatsächlich?
Ja, ja. Und die haben dann alle irgendwie durcheinander gequatscht und gefragt. Und das war zum Teil schon eine Herausforderung. Dann auch jeweils auf dem Level dessen, was die Menschen so aufnehmen und verstehen konnten. Und da gab es natürlich welche, die hatten noch nie irgendwas von Medizin, geschweige denn von Strahlentherapie gehört, denen das so zu erklären, dass sie es dann auch irgendwo verarbeiten und verstehen können.
Wo lernt man das eigentlich?
Also Learning by doing.
Ja, ne?
Ja.
Und dann eben auch wieder vielleicht gespiegelt bekommen von Kolleginnen und Kollegen. Ja. Da muss man allerdings dann offen für Kritik sein, weil ich glaube, das ist ein ganz extremes, also ein Knackpunkt eigentlich in der Patienten-Arzt, im Arztverhältnis, ob man sich überhaupt versteht.
Ja, Rückmeldung zu akzeptieren, auch wenn sie negativ ist, ist eins der ganz wichtigen Dinge, glaube ich.
Sie sind aber, kann ich sagen, technikbegeistert, also von Ihrer?
Begeistert, also soweit technikaffin, dass mich das interessiert hat und dass mich auch die technischen Aspekte interessiert haben, die natürlich auch noch ein Rückzugsgebiet sind, wenn man irgendwo mit den zwischenmenschlichen oder medizinischen Dingen sehr belastet war, dass man sich mal so ein bisschen auf die technischen Aspekte zurückziehen konnte. Wir hatten Physik natürlich in der Abteilung.
Ja, weil das habe ich nämlich gerade gedacht, es geht ja nicht immer alles so, wie man es sich vielleicht, wie sich die Patientin es wünscht, wie sich der Arzt es wünscht. Ja. Was haben Sie mit nach Hause genommen da?
Also man lernt mit der Zeit, die Quantität dessen, was man mit nach Hause nimmt, zu reduzieren. Sonst hält man es nicht durch. Aber es gibt immer, für mich gab es da so irgendwie die Hausnummer 5%, die man schon mit nach Hause nimmt, das Schicksal mit nach Hause nimmt. Kinder sind was ganz nicht Abschüttelbares. Aber auch so manche Schicksale von Menschen, die einem dann ans Herz gewachsen sind.
Und dann, sagen Sie, dann war Ihnen noch der Rückzug in die Technik, in die, wo Sie gesagt haben, okay, dann vielleicht auch auf die Entwicklung zu gucken, weil da hat sich ja vieles getan in den vielen Jahren, die Sie die
strahlen. Entwickelt sich unglaublich schnell, immer noch. Und man hat da wirklich Mühe, Schritt zu halten. Aber es ist eine zweite Spielwiese quasi.
Über Ihr Spezialgebiet Strahlentherapie haben wir ja jetzt schon eine ganze Menge erfahren. Frau Bill, wie kommt man eigentlich zu so einem Spezialgebiet als Ärztin?
Reingestolpert. Vieles in meinem Leben. Ich wollte eigentlich Internistin werden und damals gab es noch eine Ärzteschwemme und ich habe da nicht schnell eine Stelle bekommen und dann so übergangsweise bin ich in der Strahlentherapie gelandet. Lottogewinn, nach einem halben Jahr wusste ich, das ist es.
Das ist es. Stichwort Ärzteschwemme. Ist doch irgendwie, als wenn wir von vor drei Jahrhunderten reden, oder?
Ja, das ist sowas wie von den Zeiten, wo es noch keinen Klimawandel gab.
Was ist da, ich meine, Sie werden das jetzt nicht beantworten können, aber was ist da schiefgegangen? Es gab eine Ärzteschwemme, es gab eine Lehrerinnenschwemme und jetzt haben wir Not.
Jetzt haben wir Not, weil wir unsere Ärzte schlecht behandeln. Einfach. Und zwar wesentlich schlechter als das umliegende Ausland. Und das macht sich natürlich bemerkbar. Und wir haben eine Zeit, in der die sogenannte Work-Life-Balance eine zunehmende Rolle spielt und junge Leute haben keine Lust mehr. Sicher. Nachtdienste, Wochenenddienste und Dinge, die mit Familie schlecht kompatibel sind, sich in sowas reinzustürzen für 6 Jahre.
Sind Sie froh, dass Sie da raus sind aus dem Zirkus, sage ich mal? Aus genau dem, was Sie gerade beschreiben.
Ja, also diese ganzen administrativen Dinge, da bin ich sehr froh, dass ich raus bin. Dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss, eine Stelle zu besetzen.
Weil genau das mussten Sie ja als Leiterin der Klinik.
Absolut. Und es war dann in den letzten Jahren. Anfangs hatte man noch solche Stapel auf dem Schreibtisch mit Bewerbungen. Und zum Schluss war man dann froh, wenn man irgendjemanden kriegte, der 3 ganze Sätze Deutsch kann.
Also Sie mussten auch viel Unterstützungsarbeit für die Ärzte leisten.
Und das ist etwas, was immer schwieriger wird. Hausärzte sterben aus. Auch das ist ja da in einem der Bücher Thema. Und wo wir da reinlaufen, sehenden Auges wie in viele Dinge, das mag ich mir gar nicht vorstellen.
Dann drehen wir die Zeit noch mal ein bisschen zurück zu der Zeit, wo Sie das, also als Berufswunsch hatten Sie Medizin, also Internistin sagten Sie, aber Medizin sowieso?
Eigentlich wollte ich ursprünglich Journalistin oder Schriftstellerin werden, aber da hat mir das Umfeld dann vermittelt, man sollte irgendwas lernen, womit man auch sein Brot verdient.
Ach so, und als Schriftstellerin kann man das nicht. Kommen wir gleich zu. 51 sind Sie in Freiburg geboren, in einer offenbar ja nicht, doch vielleicht Arztfamilie, ich weiß gar nicht.
Nein, Vater war Jurist und Mutter war noch ganz konventionell Hausfrau.
Und da hieß es dann irgendwie, Marie-Louise, werde bitte, studiere Juristin. Jura wahrscheinlich.
Ganz genau, damit kannst du alles machen.
Sie sind viel umgezogen in Ihrer Kindheit, habe ich gelesen. Heißt das, dass die Familie sehr zusammenhalten musste, man immer sich wieder an einem neuen Ort?
Ja, aber das war nicht so schwierig. Also München, Freiburg, Stuttgart. Ja.
Ich habe das deswegen oder frage das deswegen, weil also so Zusammenhalt in der Familie, weil Sie gerade gesagt haben, die Eltern wollten, der Vater wollte vor allem eigentlich Jura und der hat sich damit nämlich auch durchgesetzt. Sie haben nämlich erstmal ein Jurastudium angefangen, ne? Also sind keine gewesen, die auf die Barrikaden gegangen ist, so innerfamiliär?
Oh doch, ich war auf allen Barrikaden, die da so rumstanden, das schon doch.
Aber ausprobieren wollten Sie Jura doch mal?
Wir hatten uns sogar einig, dass ich damit mal anfange und dass ich aber wechseln kann, wenn ich dann wirklich, wenn ich merke, dass es nichts für mich ist.
Und wie ist es dann zur Medizin gekommen?
Auch wieder reingestolpert. Wenn Sie es genau wissen wollen, ich habe mich in Mediziner verliebt.
Das ist aber ein schönes Reinstolpern.
Ja, fand ich auch.
Und da haben Sie aber
gewusst. Der Mediziner war schnell wieder weg, aber die Medizin ist geblieben.
Ach, der Mediziner war schnell weg. Aber die Medizin ist geblieben, obwohl genau. Man dann ja feststellt, was das eben, wir haben ja gerade anfangs dieser Runde darüber gesprochen, was der Medizinberuf anfangs mit sich bringt. Also das hatten Sie ja gewusst, diese ewigen Nachtwachen.
Eigentlich
und
nicht. Das sind Dinge, die das ist so, wie es Kinder kriegen. Jeder weiß, dass das wehtut, aber man stellt sich es in dem Moment nicht vor. Und eigentlich habe ich mir das nicht klar gemacht. Wenn ich es mir klar gemacht hätte, hätte ich es wahrscheinlich dennoch weitergemacht.
Hätten Sie, weil die Liebe einfach die Liebe dann zur Medizin dann eben einfach da war. Sie haben in für ihre Doktorarbeit als erste Frau den Wilhelm-Konrad-Röntgen-Preis
bekommen. Nee, das bekommen. War für die Habil-Arbeit.
Ach, für die Habil-Arbeit. Ja, ja. Ist das ein besonderer Stolz, der Sie da erfüllt?
Ja, also erstens, erste Frau ist natürlich immer was einen freut. Und auch die erste Strahlentherapeutin.
Ah, also insofern, für die Strahlentherapie.
Ja, insofern war das schon was Wichtiges. Und wahrscheinlich auch so ein Türöffner dann für die Chefarztstelle. Also ich war bis zum Schluss die einzige Chefärztin unter 27 Männern.
Das wollte ich Sie nämlich fragen. Also wenn man da schon sagt, die erste Frau für diesen Preis. Und sagen Sie, also erst einzige Frau unter 27 Männern. Ja, das, wie war das?
Also toll. Sind Sie
super. Toll. Warum
ich
war
hatte
das
immer,
toll?
Ich hatte immer das Gefühl, ich kann als Frau das sagen, was sich die Kerle nicht zu sagen trauen.
Ach, tatsächlich?
Ja, also ich fand es richtig toll.
Das müssen Sie mal erklären. Wieso hatten Sie das Gefühl, Sie können was sagen, was...
Naja, es war schon so die Zeit, wo irgendwie so das Quotenfrauen denken und so. Das Denken, Frauen sind auch Menschen und die haben auch einen Kopf und die können vielleicht ja auch Karriere machen, wo das so ein bisschen aufkam. Aber
soll ich da Kritik daran raus oder sind Sie für die Quote? Wie stehen Sie dazu? Weil Sie haben sich ja durchgekämpft.
Quote, ich war keine Quotenfrau. Das ist ein bisschen ambivalent eigentlich. Also ich finde, wir müssen irgendwann da hinkommen, dass Menschen einfach nach ihrer Qualifikation, nach ihrer Eignung für einen Beruf eingestellt werden oder Positionen erlangen. Aber bis wir da sind, dass das genügend Frauen sind, ist die Quote was, woran man nicht vorbeikommt.
Ja, mussten Sie als Frau, als Chefärztin und als Klinikleiterin dann später, mussten Sie da mehr leisten als Männer, die Sie außenrum so beobachtet haben? Haben Sie das Gefühl?
Das weiß ich nicht, weil das Fach so spezifisch war, dass ich da keine Rivalen hatte oder irgendjemand, mit dem ich mich vergleichen konnte oder musste. Insofern kann ich das nicht sagen. Sicher ist am Anfang die Durchsetzung etwas, wo man vielleicht ein bisschen mehr Autorität vermitteln muss, als das Männer müssen, die einfach haben. Also in bestimmten Berufen, gerade so Techniker oder wir hatten einen Physiker, der fand es absolut unmöglich, da eine Frau als Chefärztin zu haben. Da muss man sich einmal durchsetzen, aber dann war auch gut.
Ja, dann war auch gut. Ja. Okay, und dann hat man vielleicht ja auch dann doch Rückendeckung auch von anderen. Wie ist das, also weil Sie das alles so durchhaben, wenn Sie jetzt nochmal sagen, Frauen in der Medizin, und zwar nicht nur als Ärztin, sondern eben auch als leitende Ärztin, als Chefärztin, was hat sich da, was geändert? Also auch, wir haben vorhin, da haben Sie die Work-Life-Balance angesprochen. Haben Sie die erfüllen können? Also auch was so Vorstellungen, vielleicht Familienleben oder sowas anbetrifft?
Ich hatte diese Vorstellung nie. Also ich war auch mit jemand verheiratet, der den gleichen Job hatte, in einer anderen Disziplin. Also Work-Life-Balance, das war für mich schon deshalb nicht wichtig, weil Work und Life für mich eigentlich nicht verschiedene Dinge sind, sondern das Work war immer ein ganz, ganz entscheidender Bestandteil meines Life und auch durchaus auf sozialer Ebene, Freundschaften und solche Dinge.
Die Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit von Beruf und Familie ist aber durchaus ein Thema, was Sie also immer wieder auch diskutieren.
Natürlich,
oder?
Selbstverständlich. Also gerade Familie, damit meine ich dann schon Kinder. Und seine Kinder zu versorgen, ich meine in diesen Zeiten, wo alle Kitas irgendwie ein Drittel der Zeit zu sind. Und einen Beruf so zu machen, dass eine Karriere möglich ist, das ist etwas, das ist immer noch viel, viel zu schwierig. Und vor allem auch in Deutschland zu schwierig.
Was konnten Sie an Ihrer Klinik da irgendwie den jungen Ärztinnen irgendwie, konnten Sie da irgendwie helfen?
Nicht wirklich, nein. Wir hatten im Klinikum eine Kita. Das ist immerhin schon mal etwas, was hilft. Aber die hat auch ihre Öffnungszeiten. Und es gibt natürlich in der Medizin immer Situationen, wo Öffnungszeiten einen nicht interessieren. Und dann ist es immer ein sozialer Konflikt. oder ein Teamkonflikt, wenn dann einige sagen, so, ich muss jetzt zu meinen Kindern und die anderen müssen die Arbeit machen. Das ist immer etwas, was schwierig ist.
Konflikte, die man als Chefin dann natürlich irgendwie aushandeln muss, ja. Die Sie jetzt, wo Sie eben nicht mehr in diesem Beruf sind, sondern in einem anderen, nämlich in der zweiten Karriere als Schriftstellerin stecken, so nicht mehr vor sich haben. Schon als Ärztin hat unser Gast Lou Bill viel geschrieben. Das hat sie vorhin auch gesagt, Fachpublikation. War das eine Freude oder eine lästige Pflicht? Zusätzlich noch, muss ich auch noch machen.
Das war reine Freude. Das tatsächlich? Hätte ich nicht tun müssen. Ich war ja nicht an der Universität. Sondern das war wirklich, war auch Freizeitbeschäftigung natürlich. Das hat im Arbeitsalltag einer Klinikchefin nichts zu suchen, sondern das macht man nach Feierabend.
Also, und dann haben Sie sich hingesetzt und dann eben Fachartikel geschrieben, mhm. weil Sie Dinge mitteilen wollten, weil Sie die Forschung irgendwie dann weiter be...
Ja, hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, mhm. und ist etwas, wo man natürlich schon irgendwo auch Einfluss nehmen kann.
Ja. Auf Entscheidungen anderer, beziehungsweise mhm. auf das, was vielleicht gefördert wird mhm. oder so. Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen zu führen, war bereichernd immer.
Absolut. Ich war in so einer Fachgruppe, Expertengruppe für die Therapie von Brustkrebs. Wir haben auch an Leitlinien mitgearbeitet. Und ja. Das ist absolut spannend. Und da die Literatur zu sichten und wirklich zu schauen, was ist Stand der Wissenschaft und was möchte man als Empfehlung dann auch weitergeben. Das war schon sehr mhm. bereichernd.
Also das Schreiben war Ihnen immer irgendwie eine Herzensangelegenheit, jahrelang oder jahrzehntelang im Fachliteratur. Sie haben aber, glaube ich, ganz am Anfang auch gesagt, dass Sie eigentlich Schriftstellerei auch schon zu Schulzeiten oder so, dass das immer so ein bisschen so ein Traum war. Haben Sie Privaterlebnisse im Tagebuch oder sowas verarbeitet oder sowas
sehr,
gemacht?
Sehr wenig, nein, Tagebuch. Ah, ja. Also über mich selbst, das macht mir mhm. keinen Spaß, lieber mhm. über andere Dinge. Ich habe sehr viel als Pressesprecherin natürlich auch. Dieses Vermitteln von komplexen Sachverhalten in einer verständlichen Sprache.
Ja.
Das lernt man als Pressesprecher.
Wann waren Sie Pressesprecherin?
Oh, fast 15 Jahre lang.
Also auch noch so nebenbei sozusagen. Mhm. Aha, Pressesprecherin für den Bereich.
Für die Fachgruppe, also für unsere Fachgesellschaft.
Ja, genau.
Okay. DEGRO, Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie.
Ja, das ist aber ja etwas sehr Lobenswertes, also sich auf verständliche Weise auszudrücken, hatten wir ja vorhin schon mal. Aber wie haben Sie sich diesem fiktionalen Schreiben genähert? Haben Sie einfach mal angefangen oder wie haben Sie das gemacht?
Ja, also ich habe, nachdem ich aufgehört hatte zu arbeiten, erstmal so einen Schreibkurs und so ein Fernstudium angefangen. Das war dann aber nicht so toll. Und habe dann eine Schreibtrainerin gefunden, vor allem Frau Dr. Husmann in Heidelberg, mit der ich dann so einfach, die hat mir das Handwerk beigebracht.
Also. Haben Sie das gemacht, weil Sie dachten, so, wenn ich jetzt nicht mehr arbeite, dann ist da eine große Leerstelle in meinem Leben. Ich möchte die gerne irgendwie füllen oder hat es Sie einfach gedrängt, jetzt will ich endlich das tun, was ich...
Wusste ich eigentlich immer, dass ich das machen möchte.
Ah ja, okay. Ja,
also die letzten 5 Jahre, als ich anfing, mich damit auseinanderzusetzen.
Mhm. Und dann fiel der Job weg. Sie haben ja schon gesagt, also 2016 war eigentlich eine Erleichterung, bestimmte Sachen nicht mehr machen zu müssen, also bestimmte Verantwortung auch nicht mehr tragen zu müssen. Inzwischen... 17 waren Sie dann. Mhm. Also 17 sind Sie rausgegangen, 2017. Inzwischen sind 4 Bücher also erschienen. Wenn ich jetzt
eigentlich
grade...
5 mit der englischen Version meines ersten.
Wie haben Sie die auch selber geschrieben?
Mhm.
Die englische Version haben Sie auch selber geschrieben? Ach, guck. Naja, gut. Also das erste, Amazona.
Nee, das war das zweite.
Das erste war
Ys Rache.
Okay,
Ys Rache. Der transsexuelle Pathologe, der gemeinerweise ein Prostatakarzinom, also einen Altmännerkrebs, kriegt.
Schon mal der Inhalt des ersten Buches. Amazona, ein Buch über eben von mir schon angedeutet, die Pandemie.
Eine richtige Pandemie, also nicht sowas wie Corona, sondern eine, die unter anderem auch Hirnschädigungen macht, die dann dauerhaft sind.
Ich glaube, das kann nur eine Ärztin sagen, eine richtige Pandemie. Also für mich war Corona
das war
schon auch eine Pandemie.
Ach so, okay. Anführungszeichen. Das war okay. Wirklich nicht ernst gemeint.
Okay, und dann Putin im Wartezimmer. Mhm. Das ist ein Buch, was jetzt noch nicht lange her ist, dass es erschienen ist.
Das ist ein Jahr nach Anfang des Krieges in der Ukraine erschienen. Ich habe am Tag nach dem Einmarsch von Putin begonnen und ein Jahr später ist es erschienen.
Das sind nämlich Patienten in einem Wartezimmer, die diskutieren den Krieg gegen die Ukraine. Kommen wir gleich noch näher drauf. Und ohne Befund, das sind 10 Kurzgeschichten. Anregungen durch aktuelle gesellschaftliche Debatten, habe ich den Eindruck.
Ja.
Ne?
Mhm.
Warum wählen Sie eigentlich das medizinische Ambiente für all Ihre Geschichten?
Das ist einfach so ein Bereich, in dem ich mich auskenne. Und
denn es sind ja gesellschaftliche Debatten, ja. Die Sie aufgreifen.
Aber der Kontext ist eben einer, wo ich mich zu Hause fühle und wo ich weiß, wie man recherchiert. Mhm. Und die gesellschaftlichen Dinge, die sind natürlich das Eigentliche an diesen Büchern. Aber ich finde das so diesen Hintergrund dessen, dass da medizinisch was passiert, ganz spannend.
Ich fand, wenn ich jetzt mal rausgreife, Putin im Wartezimmer, das Buch habe ich gelesen, da begegnen wir 7 übergewichtigen Personen in einem Ernährungskurs. Mhm. Wie sind Sie auf dieses Setting gekommen?
Ich weiß es nicht, das war plötzlich irgendwann, hatte ich das in Mind, ist mir irgendwann mal nachts eingefallen.
Also weil Sie ja gesagt haben, Anregung war der Überfall auf die Ukraine. Ja. Das wollten Sie
war nicht
in
nur,
Worte fassen? Oder
nicht
war
nur Anregung, sondern es war eigentlich so ein bisschen fast sowas wie eine Selbsttherapie. Mhm. Ich war da wirklich so geschockt, wie wir es alle waren, obwohl wir es eigentlich nicht hätten sein dürfen, weil man es vorher hätte wissen müssen. Und musste das irgendwie verarbeiten. Ich hatte eigentlich da vor, Kurzgeschichten zu schreiben. Und dann fing ich damit an mit diesem Thema. Und dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Und dann wurde aus der geplanten Kurzgeschichte dann dieser Roman.
Eine lange Geschichte, ein langer Roman, genau. Und im Wartezimmer treffen wir uns natürlich auch alle Leute aus ganz unterschiedlichsten Schichten, Herkünften, finanziellen Gegebenheiten.
Alter von 20 bis über 70.
Das ist ja, Sie machen das sich nicht einfach in dem Buch. Das ist eine sehr komplexe Diskussion und die Leute haben auch sehr unterschiedliche Einstellungen da. Ist das so eine komplexe Diskussion, die Sie vielleicht in der Öffentlichkeit, das habe ich mir nämlich überlegt, in der Öffentlichkeit vermissen, dass Sie die irgendwie beisteuern wollen?
Vermissen kann ich nicht sagen, aber es ist selten passiert selten in einem Setting, wo jeder den anderen anhört und wo man es wirklich in der Gruppe diskutiert, sondern jeder kamellt für sich irgendwas auf irgendeinem Social Media Kanal oder die seriöseren Institutionen berichten dann aus ihrer Warte. Aber dass es zusammen passiert und dass die Leute in einer Gruppensituation sind, wo sie nicht ohne weiteres raus können.
Wollte ich gerade sagen, weil die können ja auch, also müssen ja nicht miteinander, aber sie können sich ja nicht ausweichen.
Genau, also sie warten auf Frau Doktor, die hat immer einen Notfall und dann sitzen sie da und warten auf ihren Kurs und dann kommen diese Gespräche auf und die Gruppe, da passiert natürlich auch gruppendynamisch was.
Weil ich nämlich das Gefühl schon hatte, dass es so ein bisschen, also ich habe jetzt überlegt, ist das vielleicht auch so eine Art Mission, die Sie sich selber gegeben haben, die Leute mal wieder so anzuregen, wirklich sich zuzuhören, also dieses sich zuhören, aufeinander eingehen.
Das ist ein interessanter Gedanke, wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen, weil Missionen ist etwas, was ich überhaupt nicht habe. Mhm, okay. Aber das ist ein interessanter Gedanke, der war aber keine Intention.
Weil das
Intention,
zieht sich ja sehr durch das Buch.
Aber also wenn sich das daraus ergibt, dann freue ich mich sehr.
Das andere Buch, was ich hier auf meinem Tisch liegen habe, ohne Befund, die zehn Kurzgeschichten, da fällt mir auf Augenzwinkern, Liebe, Leidenschaft, Sex darf nicht fehlen. Da habe ich gedacht, das ist eine richtige Befreiung von Sachtexten.
Das ist aber schön, dass Sie das so empfinden. Das ist sehr schön, aber es ist ja auch so, im realen Leben fehlt es ja auch nicht. Sondern das ist ja immer irgendwo präsent.
Also ich zum Beispiel Viagra im Seniorenheim. Ja, sehr schöne Geschichte, die Tochter ist nicht so sicher, wie sie damit umgehen soll.
Mit der Sexualität ihres Vaters nicht so richtig was anfangen kann und sie sich nicht vorstellen mag. Und die Tabuisierung natürlich auch von Sex im Alter, das ist, glaube ich, auch was Wichtiges, wo wir was lernen müssen.
Also das nur ein Thema in
der. Oder der verdeckte Suizid. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, selbstbestimmtes Sterben, was sehr, sehr wichtig ist.
Sie verschiedenste Dinge, Alter spielt immer auch wieder eine Rolle, ne? Geschlechter spielen eine Rolle, die sich auseinandersetzen mit dem eigenen Geschlecht. Ja, und jetzt lernen wir noch die Verlegerin kennen sozusagen. 4 Bücher hat sie nämlich im eigenen Verlag herausgebracht. Und da fange ich gleich mal mit dem Namen an. Unken Verlag. Ich bin drüber gestolpert über diesen Namen. Unken, das ist doch pessimistisch sein. Wenn ich rumunke.
Ja, also auch eine Idee meines Bruders, der meinte, das wäre ein Tier, was zu mir passt.
weil ich aber pessimistisch sind Sie doch nicht.
Ich bin nicht pessimistisch, also ich bin optimistisch, dass es den Menschen eigentlich gelingen müsste, manche Dinge auf die Reihe zu kriegen, wenn sie es wirklich wollten. Ich bin manchmal pessimistisch, was das Wollen anbelangt. Insofern ist also dieses Entwickeln negativer Szenarien, sich auszudenken, wie geht was weiter, wenn wir so weiter wursteln wie jetzt.
Ja, okay, das passt dann auch. Der Name, Unken Verlag.
Aber immer mit Augenzwinkern.
Sie haben, nehme ich aber mal an, nicht gleich, also als Sie sich vorgenommen haben, ich schreibe, haben Sie sich nicht gleich vorgenommen, ich gründe einen Verlag. Sie haben wahrscheinlich Ihre Bücher auch erstmal anderen Verlagen angeboten, oder nicht?
Das erste damals, das war Ypsilons Rache, habe ich an ein paar größere Verlage geschickt und Absagen kassiert und dann kam Corona und diese bleierne Zeit und irgendwie ging gar nichts mehr. Mhm. Und dann sagte mir irgendjemand, verleg's doch selbst.
Mach's doch selbst, ja.
Ich habe gesagt, du spinnst. und drüber geschlafen, aufgewacht, irgendwann
warum
in der Nacht,
nicht?
Na klar mache ich das. Da hatte ich allerdings keine Ahnung, was da auf mich zukommen würde. Ich habe einfach gesagt, das mache ich jetzt.
Ich würde aber gerne noch mal kurz davor, wenn man ein Buch, von dem man ja überzeugt ist, dass es gut gelungen ist, sonst würde man es ja jetzt nicht als beendet, das Projekt ansehen. Wenn man das Verlagen anbietet und eine Absage bekommt, ist das nicht furchtbar enttäuschend oder kränkend
vielleicht? Ja, natürlich
vielleicht
ist es enttäuschend, kränkend ist es eigentlich nicht. Es war dieses Thema mit der Transsexualität. Und da die Antwort zu kriegen, das passt nicht ins Portfolio. Natürlich, man ist enttäuscht, aber gekränkt jetzt eigentlich nicht so unbedingt.
Okay. Okay, aber dann jetzt, also ich mache das selbst, warum eigentlich nicht? Und ich weiß nicht, wusste damals nicht, was auf mich zukommt. Was ist denn dann auf Sie zugekommen? Wie fängt man denn an? Womit fängt man an?
Sich Berater zu suchen, das war das allererste. Ich bin in den Börsenverein eingetreten und fand dann einen Berater, mit dem ich heute noch sehr, sehr freundschaftlich zusammenarbeite, Andreas Pavlenka. Und das war also eigentlich so die Keimzelle des Ganzen, der dann auch so bestimmte Dinge wusste, die mir überhaupt gar nicht bekannt waren. Also ich habe damals nicht gewusst, was ein Barsortiment oder eine Auslieferung ist oder irgendwelche Dinge, die zum Verlagsmanagement dazugehören, waren für mich alles böhmische Dörfer.
Mhm.
Und da hatte ich dann entsprechende Hilfe und dann kam ein Grafiker dazu und eine PR-Agentur. Und
haben Sie Lust gehabt, sich auf all das einzulassen? Weil eigentlich wollten Sie doch schreiben. Ich meine, da kann ich mir vorstellen, also gut, Sie mussten ja nicht mehr ins Krankenhaus gehen. Gott sei Dank hatten Sie den Arbeitstag für Sie. Aber
Richtig.
Ich meine, Sie wollten den doch schreiben verbringen.
Im Prinzip ja. Auf der anderen Seite war das eine Zeit, wo man auch überhaupt nicht aus dem Haus konnte und viele Dinge
Corona.
Gar nicht.
Stichwort Corona.
Und wo das schon gut war, sowas einfach anzupacken. Ja. War auch irgendwas wirklich gegen so diese bleierne Stimmung, die da.
Und nebenbei herrscht. Ist dann ja auch der Pandemieroman entstanden. Noch.
Richtig, das war auch so eine Autotherapie.
Genau. Ja, gut, zwei Bücher schon mit Autotherapie, aber da wollen wir es nicht drauf beschränken. Ich habe die Bücher ja hier vor mir. Es sind sehr schöne Bücher mit Leineneinband, mit Lesebändchen und vor allem mit sehr besonderen Illustrationen. Ich habe jetzt gerade eins aufgeschlagen, Putin im Wartezimmer. Erzählen Sie mal, was sind das für Bilder?
Also der Rorschach-Test ist ja etwas, was in der Psychologie irgendwo vor vielen Jahrzehnten schon eingeführt wurde. Tintenkleckse, die man auf ein Papier macht und das Papier dann umklappt und dann diese beiden Seiten des Tintenkleckses dem Probanden oder Patienten gibt.
Was siehst
und der,
du darin?
Was siehst du da? Mhm. Je nachdem, wie der gestrickt ist und was er für eine Neurose hat, sieht man entweder irgendwie nur Sex oder nur Essen oder irgendwas sonst in diesen ganz abstrakten Dingen.
Also was ich jetzt hier zum Beispiel sehe, in dem Putin im Wartezimmer, ziemlich in der Mitte, ein Buddha, der aber mit Kalaschnikows umgeben ist und mit Panzern.
Ja.
Das sehen Sie auch, ne?
Natürlich, das hat der Maler auch so gemacht. Das ist natürlich nur die Idee des Rorschach-Tests, die da entsprechend umgesetzt wurde, grafisch. Und dieses Bild mit dem Panzerbuddha, das bezieht sich auf den inzwischen gefeuerten Verteidigungsminister Shoigu, der ja Buddhist war und sich eine eigene Pagode in seine Millionenvilla gesetzt hat.
Also all das verarbeiten Sie eben auch in diesen Geschichten,
ja,
ne? Und eben nicht nur in den Geschichten, sondern auch in den Illustrationen. Und dazu haben wir Sie einen sehr renommierten Illustrator an die Seite bekommen, Daniel Horowitz. Wie hat sich das ergeben?
Das war auch so ein Lottogewinn, den habe ich durch meinen Bruder vermittelt bekommen. Mein Bruder ist Künstler und kannte den und hat den dazu gewinnen können, das für uns zu machen.
Also ja, nicht nur für das Buch, sondern auch für andere Bücher. Ne?
Alle Bücher,
genau.
Ja.
Und auch, ich glaube, Ihr
Logo
auch.
Genau.
Wie läuft so eine Zusammenarbeit? Also jetzt zum Beispiel, Shoigu kommt in der Geschichte vor. Mhm. Die diskutieren darüber, also gerade auch über Glaube und Krieg und so weiter. Ne?
Buddhismus und Frieden,
genau.
Oder Pazifismus und Buddhismus.
Und sagen Sie irgendwie, das setzt du jetzt mal um? Oder
nicht, aber ich habe ihm natürlich immer so eine Kurzversion dieser Geschichten zugemailt und ihn gebeten, da irgendwie eine Idee dazu zu haben und habe manchmal dann schon auch so eine Idee eingebracht. Also der Panzerbuddha, das hatte ich schon als Idee ihm geschrieben. Aber natürlich ihm die künstlerische Freiheit gelassen, es aufzunehmen oder nicht.
Sie gehen doch auch auf Lesungen mit Ihren Büchern, oder?
Mhm.
Wie ist denn das immer so? Also gibt es anschließend Diskussionen über Gesellschaft oder über das Gesundheitswesen? Oder
beides. Beides eigentlich. Mhm. Über Gesellschaft.
Weil die Themen sind alle gesellschaftliche Themen, ne?
Ja.
Gesellschaftsrelevante Themen.
Absolut. Über Gesundheit eigentlich weniger, über das Gesundheitswesen manchmal. Aber da sage ich immer, das ist das Gesundheitswesen. Also auch deswegen war der Titel hier mit Bindestrich dazwischen. Das haben manche für einen Schreibfehler gehalten.
Ohne Befund.
Ohne Befund ist es nicht, sondern das oder eine Kritik am Gesundheitswesen ist nicht das zentrale Anliegen, sondern das kommt da auch drin vor.
Ja.
Und vor allem nicht, dass ich das deutsche Gesundheitswesen jetzt irgendwie in Grund und Boden runter mache, wie mir das gelegentlich mal unterstellt wurde. Das ist gar nicht der Fall. Wir leben in einem sehr, sehr luxuriösen System.
Dann sollte man rechts trotzdem, und links gucken, ne?
Ja, mal über den Tellerrand schauen.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie ja die Ideen durchaus aus Ihrem Arbeitsalltag auch genommen haben. Hat sich schon mal jemand wiedererkannt
Geschichte? Nein, überhaupt nicht. Und es ist, da gibt es auch nichts wiederzuerkennen, sondern das sind Assoziationen. Alles, was man schreibt, hat irgendwann mal was damit zu tun gehabt, dass man Ähnliches erlebt hat, aber nicht eins zu eins.
Woran schreiben Sie aktuell? Oder?
Also es ist noch sehr in den Anfängen, deswegen möchte ich noch nicht zu viel drüber sagen. Es geht um selbstbestimmtes Sterben.
Also das Thema nochmal wieder aufnehmend.
Ja, ja, ja.
Naja, gut. Wann, wie lange lassen Sie sich Zeit für so ein Projekt?
Ja, ich hatte das auch als Kurzgeschichte angefangen und die sind
jetzt wird's doch wieder länger.
Mehr durchgegangen wieder und jetzt wird es ein Roman, ja.
Ja, ein sehr, sehr diskutiertes Thema.
In den Medien überall seit diesem neuen Urteil vom Bundesverfassungsgericht.
Was Sie eben auch sehr beschäftigt und Sie sich dann damit auseinandersetzen können. Wird eigentlich auch mal jemand anders bei Ihnen im Unken Verlag verlegt?
Unbedingt, ja. Das sind auch schon Projekte in Planung, wobei ich gesagt habe, also jetzt am Anfang mache ich nur irgendwelche handverlesenen Dinge von meistens Menschen, die ich kenne oder wo ich weiß, wo das hingeht.
Muss das aber auch Medizin sein eigentlich?
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Na, dann können wir ja gespannt sein. Aber pessimistisch muss es, Anfang muss es haben im Unken Verlag. Und dann vielleicht optimistisch enden. Dankeschön für Ihren Besuch,
Lubin. Ich bedanke mich. Es war ein sehr schönes und kurzweiliges Gespräch.